Es freut mich, dass wir unser Studium über die Vorbereitung für die Endzeit fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Christus im himmlischen Heiligtum. Wir haben gesehen, dass beide Seiten, der Mensch und auch Gott, versucht, aufmerksam zu machen, dass es eine Endzeit gibt. Die Menschen fürchten sich, weil sie ein Arsenal von Waffen zusammengestellt haben, womit die Welt zerstört werden kann. Und die Menschen fürchten sich, dass durch ihr Handeln die Naturkatastrophen als Folge kommen werden und die Erde vernichten. Deshalb hat man die Uhr gestellt auf 12:02. Gott sagt auch durch seine Propheten von einer Endzeit. Diese Endzeit ist und soll nicht eine Endzeit sein, wo man Angst hat. Ja, es wird eine schwierige Zeit sein, aber in dieser schwierigen Zeit müssen Dinge hervorkommen, die erledigt sind. Nämlich in dieser schwierigen Zeit muss Gott ein Volk haben, das von der selbstzerstörerischen Natur, mit der wir geboren sind, befreit ist. Damit dieses Volk dann eine Einladung geben kann an die ganze Welt, um zu zeigen, dass Gott ein Gott der Liebe ist, der Freiheit, der Nicht-Zerstörung, sondern der Bewahrung des Lebens. Wir haben gesehen, dass es einen Kampf gibt. Es gibt einen kosmischen Kampf, das heißt, der findet im Universum statt, der letztendlich zur Befreiung vom Bösen da ist. Und da die Erde das Böse übernommen hat, findet er letztendlich auf der Erde statt. Und er findet statt im Herzen des Menschen, im Geist des Menschen, der in seinem Irrtum denkt, er ist jemand, der er nicht ist. Und der Befreier, der Erlöser in beiden Kampfschauplätzen ist einer, der Mensch gewordene Sohn Gottes, Jesus Christus. Wir haben gesehen in der Bibel letztes Mal, dass wir Bilder haben für beide Kämpfe. Und das Bild, das beide Kämpfe wunderbar beschreibt, ist der Dienst im Heiligtum. Und wir haben uns gefragt natürlich, warum ist der Dienst im Heiligtum von so wenigen bekannt? Wer versteht ihn schon? So schauen wir uns an. Das ist ein Überblick über das irdische Heiligtum. Es hatte einen Vorhof, der eingezäunt war. Es hatte einen Opferaltar, ein Waschbecken, das war alles außen in diesem Hof. Hier wurde das Opfer gebracht und dann wurde, nachdem der Priester sich gewaschen hatte, die Hände in das Heiligtum gegangen, wo er den Dienst verbrachte im vorderen Abteil und einmal im Jahr im zweiten Abteil. Und das ganze System des Heiligtums war aufgebaut in 7 Jahresfeste. Und wir nennen das noch auch das Zeremonialgesetz. Das erste Fest, womit das Jahr begann, ist das Passafest. Es war das Fest, das Israel zum ersten Mal feierte, als die Plagen in Ägypten fielen. Es war das Fest der Befreiung. Damals aßen sie auch die ungesäuerten Brote und hatten die Erstlingsgarbe, die danach kam. Dann gab es das Speisopfer oder wir kennen es heute unter dem Namen Pfingstfest. Es gab dann das Fest der Trompeten. Das war 10 Tage vor dem Versöhnungstag. Und es war dann das Laubhüttenfest. Damit endete das religiöse Jahr, damit endete das Jahr des irdischen Heiligtums. Und so fing jedes Jahr an mit dem Passafest und lief durch bis zum Laubhüttenfest. Und Gott hatte diese Feste gegeben, um in einem Bild zu veranschaulichen das Werk der Befreiung von dem Bösen, das Werk der Befreiung von dem Irrtum, sowohl im Menschen als auch außerhalb, nämlich von der Erde und aus dem Universum. Und da ja der Kampfschauplatz die Erde ist. Deshalb, wenn es entfernt ist von der Erde, dann ist es entfernt auch aus dem Universum. So erinnern wir uns noch einmal. Was führte denn zu der inneren Veränderung des Menschen? Es war nichts anderes als das Misstrauen. Als Gott den Menschen schuf, hat er dem Menschen das Vertrauen gegeben. Das heißt, dass er sich an Gott bindet. Es gibt keine Bindung von Gottes Seite zu Menschen, die fest ist. Gott ist mit uns durch die Liebe verbunden, aber er ist unabhängig von uns. Der Mensch muss sich durch Vertrauen an Gott binden. Das ist seine Abhängigkeit. Er kann nur so leben. Er kann nur so seine Bedürfnisse stillen. Und da der Test war und er fiel ins Misstrauen, da veränderte sich im Menschen etwas. Und ich habe diese Veränderung im Menschen versucht, mit einer Brille darzustellen. Das heißt, der Mensch sieht jetzt die Dinge nicht mehr so, wie sie sind. Wenn eine Information auf ihn zukommt, die so ist, nachdem sie aus der Brille rauskommt, sieht der Mensch sie genau umgekehrt. Damit ist der Mensch nicht mehr in der Lage, die Information, die auf ihn zukommt, richtig zu bewerten. Diese Brille verdreht alles. So ist der Mensch in einem furchtbaren Zustand. Er denkt, er sieht die Dinge richtig, aber letztendlich sieht er sie nicht so, wie sie sind. Diese Brille sagt, ich bin Gott. Diese Brille führt zu einer Selbsttäuschung, zu einem Selbstbetrug des Menschen, der auf höchster Ebene, das heißt in seinem tiefsten Inneren stattfindet, von dem er sich nicht einmal Rechenschaft gibt. Dieser Betrug, diese Brille trennt den Menschen endgültig von Gott. Es gibt keinen Weg zurück. Der Mensch kann sich von dieser Brille nicht mehr befreien. Er ist ohne Hoffnung verloren. Alle die Probleme, und ich möchte sie noch einmal benennen, die wir sie letztes Mal benannt haben. Alle Probleme, die der Mensch hat, entstammen dem Irrtum seines Geistes, dass er denkt, er ist jemand, der er nicht ist. Und wir haben gesagt und gesehen, meine geistigen Bedürfnisse sind erfüllt durch das, was andere tun. Der Mensch ist fixiert auf was andere tun. Da ist die Frau, die von ihrem Mann betrogen wird, und die Frau will mit ihm darüber reden und sagt ihm, warum sagt er mir nicht die Wahrheit? Und dann frage ich sie, ist denn der Mann verpflichtet, ihnen die Wahrheit zu sagen? Woher nehmen wir als Menschen überhaupt jemanden in unsere Pflicht? Woher holen wir uns die Autorität, andere Menschen, die gleich sind wie wir, in ein Schema oder in eine Situation zu bringen, wo wir meinen, sie schulden uns Ehrlichkeit? Wir sind fixiert auf was andere tun. Wir denken, das Leben anderer ist wichtig für uns, deshalb müssen wir sie am Leben erhalten. Daraus entstand der Totenkult. Ich muss geliebt werden, denkt der Mensch, respektiert, geehrt, gelobt und so weiter. Er sitzt auf dem Thron, andere müssen ihn anbeten. Er erlaubt es anderen nicht, zu sein, wie sie wollen. Er muss sie nämlich dahin bringen, dass sie ihn nicht anlegen dürfen, betrügen, schlagen, stehlen. Er denkt, er muss über andere bestimmen, weil sie ihm sonst sein Bedürfnis wegnehmen. Der Mensch denkt, er könnte beleidigt werden. Dabei beleidigt sich jeder Mensch immer selbst. Der Mensch denkt, er könnte geistig missbraucht werden. Dabei kann er sich immer nur selber missbrauchen, weil sein Geist ist von niemandem anderen missbrauchbar, außer von ihm selbst. Sein Geist kann nur er steuern. Also ist es unmöglich, das, was wir glauben, dass wir Opfer sein können von anderen. Jede Problematik des Menschen entsteht, weil er denkt, oder die Krankheit entsteht, weil er denkt, ist ein Opfer. Dabei kann er nie Opfer sein. Deshalb muss der Mensch wie viele Grenzen setzen einem anderen Menschen? Wer bist du, dass du einem anderen Grenzen setzt? Ich beurteile und verurteile die Menschen um mich herum, wenn sie etwas Falsches tun, weil ich bin ja der Maßstab für das, was richtig oder falsch ist. Der Mensch will Zeit. Er denkt, die Zeit ist sein. Er hat Besitzanspruch auf Zeit, auf Umstände, auf Geld, auf Güter, ja sogar auf das Leben anderer Menschen und anderer Tiere. Er denkt, er muss alles kontrollieren. Wir erheben uns ja auf die Position, dass wir denken, ein anderer kann nicht denken. In den meisten, ich sage jetzt mal, geistigen Auseinandersetzungen müssen wir doch verstehen, warum soll nicht jeder Mensch, wenn ihm Gott das erlaubt, mit jeder Information konfrontiert werden? Warum denken wir, andere von einer Irrlehre zu schützen, indem wir die Irrlehre verbieten? Wenn wir jetzt die Irrlehre verbieten, machen wir uns wieder als die, die besser denken, weil wir denken, wenn wir schon die Irrlehre erkennen, dann mag der andere sie doch nicht erkennen, also muss ich den anderen schützen vor der Irrlehre, dann mache ich den anderen ja gleichzeitig. Gescheit oder dumm? Mache ich ihn höher oder tiefer für mich? Wir sehen nicht, dass wenn wir auf geistiger Ebene uns als Maßstab errichten, wenn wir kontrollieren wollen, was ein Mensch zu hören oder zu sehen oder zu tun hat, dass wir dann etwas tun, was nicht unsere Arbeit ist zu tun. Wir denken, je mehr wir Macht haben über andere, desto besser fühlen wir uns, desto besser geht es uns. Und dieser innere Irrtum, diese innere Erwartung und Forderung führt zu jedem Stress, den wir haben, führt zu jeder Angst, die wir haben, führt zu jedem Konflikt und Krieg und Streit, den wir haben. Er führt zu den meisten Krankheiten, wenn nicht allen, der Depressionen, zu Krebs, zu Diabetes, Bluthochdruck, zu unseren Entzündungen, egal was in unserem Leben vor sich geht. Es ist eine Folge unseres Irrtums. Ich hatte neulich einen Patienten, der mit seinem linken Ohr, das ihn immer wieder wehtut, seit einem Dreivierteljahr zu mir kommt. Und gleichzeitig hat er einen Anriss seiner rechten Achillessehne. Wer weiß, dass die Achillessehne die stärkste, die größte Sehne im Menschen ist, fragt sich und weiß natürlich, wie kann die angerissen werden? Nun, es passiert meistens, wenn man sich anstrengt, aber sie würde nie reißen bei Anstrengung, wäre sie nicht schon geschädigt. Wer schädigt sie? Und dann frage ich diesen Mann und sage, er muss etwas haben in seinem Herzen. Er muss etwas wollen, was nicht geht. Und er muss erst mal überlegen, und ich muss auch noch die Mutter fragen, die auch dabei ist, gibt es denn irgendwas in der Familie, im Leben, was ihn bedrücken könnte? Ihr wisst ja, Männer sind manchmal nicht so erkennbar, dass sie etwas haben auf dem Herzen. Und dann kommt es heraus und es fällt ihm wie Schuppen vor den Augen, dass er versucht, seit einem Jahr seinen 12-jährigen Sohn zu steuern, weil dieser das Handy entdeckt hat und jede freie Minute am Handy und am Computer verbringt. Und der Vater macht sich Gedanken und Sorgen. Aber warum macht er sie? Warum kommt seine Krankheit? Weil er bestimmen will über das Kind. Man kann über ein Kind nicht bestimmen. Man kann einem Kind eine Konsequenz geben. Aber das Kind muss sich doch gewinnen, dass es das Gute tut. Durch das Vertrauen. Das kostet aber Zeit und Anstrengung. Aber lieber wollen wir diktatorisch sein. Lieber wollen wir unsere Kinder schützen. Ich sage jetzt mal nicht schützen, sondern zwingen, das Richtige zu tun. Aber würden wir von vornherein wissen, wie ein Kind funktioniert, dann könnten wir von Grund an eine Basis legen, dass wenn das Kind bei 12 Jahren ankommt oder 14, es sich kontrollieren kann und nicht eingeht, in den Irrtum zu denken, dass das Gerät einen befriedigt auf geistiger Ebene. Ich hoffe doch, wir verstehen, die Krankheit kommt aus einem Irrtum, dass wir beherrschen wollen, kontrollieren wollen, das Leben eines anderen. Das ist uns nicht gegeben. Das Einzige, was uns gegeben ist, ist die Kontrolle über uns selbst. Und die verlieren wir dadurch, dass wir andere kontrollieren wollen. So, das führt, dass wir immer Vertrauen setzen auf Geschöpfe. Dieser Vater macht sich abhängig von seinem Sohn, weil er denkt, des Sohnes Zukunft, aber letztendlich des Vaters Zukunft, weil der Vater sich mit dem Sohn identifiziert, steht in Gefahr. Und so muss er etwas tun. Aber er sieht ja gleichzeitig, er kann nichts tun, indem er ihn zwingen will. Und würde er nicht versuchen, ihn zu zwingen, sondern würde er sich überlegen, wie man das Kind gewinnen kann, dass es das Richtige tut, dann wäre er nicht dann wäre er nicht krank, dann würde ihm nichts wehtun, die Achillessehne würde nicht reißen. Aber wir haben ein Vertrauen in unserem Herzen auf Geschöpfe, nicht mehr auf den Schöpfer. Deshalb haben wir letztes Mal auch gesehen, und ich muss es immer wieder wiederholen, kam Christus auf diese Welt, um als allererstes in sich selbst etwas zu verändern. Er musste also in sich selbst kommen, das heißt, er musste Mensch werden und als Mensch die Brille übernehmen. Aber da er geboren wurde zur Hälfte von seinem Vater, die Hälfte seines Genes, seiner menschlichen Gene und die Hälfte seines Geistes bekam er von seinem Vater. Und so bekam er die Hälfte seiner Gene und die Hälfte seines Geistes von der Maria. Dadurch war Jesus von Anfang an durch Vertrauen an seinen Vater gebunden. Dadurch konnte er durch die Wahrheit den Irrtum in sich selbst bekämpfen, weil Vertrauen und Glauben ist nicht eine äußerliche Sache, sondern eine innere. Adam fiel dadurch, dass er Gott misstraute. Dieses Vertrauen musste wieder aufgebaut werden, das ja die Brille verhindert, dass es geht. So musste Christus Mensch werden, aber er musste das nur übernehmen, damit er es besiegt. Und das ist das große Werk Gottes, dass er einen Weg gefunden hat, dass wenn der Sohn Gottes Mensch wird, er dann die Brille, den Irrtum überwindet in sich selbst. Weil er ist ja nur im Menschen und er muss dort überwunden werden. Aber da der Geist des Menschen zu ist für Gott, weder Gott kann hinein, noch der Mensch zurück zu Gott, musste, wenn der Mensch überhaupt eine Chance hatte, Gott Mensch werden, um den Irrtum in sich selbst zu zerstören. Deshalb kam Christus und er kreuzigte den Irrtum am Kreuz. Am Kreuz hat Vater und Sohn das Problem des Menschen im Menschen gelöst. Weil hier konnte Christus mit seinem Vater zusammenarbeiten, weil er auf ihn vertraute. Aber keiner von uns hätte Gott je vertrauen können, wieder, sodass dieses Werk geschehen konnte. Deshalb hat Christus in sich selbst den Sieg errungen. Und sein Körper war der Beweis eines Menschen, der nie versucht hat, zu herrschen über andere, der sich nie als Opfer gesehen hat, dem man nicht schaden konnte, welcher keine Grenzen setzen musste seinen Mitmenschen. Sein Körper beweist das. Und diesen Sieg, das Vertrauen, das er durch sein ganzes Leben lang hatte und am Kreuz endgültig bewiesen, vererbte uns, dass wir es auch haben können. So, das ist das Erbe Christi, sein Glaube. Und wir finden das sehr schön geschrieben. Ich hatte letztes Mal den Text aus Galater beschrieben und jetzt möchte ich den aus Hebräer 12 lesen, von 1 bis 4. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, was nichts anderes ist als der Irrtum, so uns immer anklebt und träge macht. Und lasset uns laufen durch Geduld in den Kampf, der uns verordnet ist. Dieses ist der Kampf des Glaubens, der jetzt auch in unserem Herzen stattfinden muss. Und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete er das Kreuz und achtete der Schande nicht und ist gesessen zu Rechten auf dem Stuhl Gottes. Gedenkt an den, der ein solches Widersprechen von den Sünden wider sich erduldet hat, dass ihr nicht in eurem Mut matt werdet und ablasset. Denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden über dem Kämpfen wider die Sünde. So, hier steht, und aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dieser Glaube ist das Mittel, wodurch auch wir zu Gott zurückkommen können. Dieser Glaube muss zu meinem Glauben werden. Deshalb übersetzen hier so manche Übersetzungen und sagen, denn der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Sicherlich ist Jesus gekommen, um meinen Glauben mir zurückzugeben. Er ist gekommen, dass dieser Glaube mein wird, weil nur ein Mensch muss vertrauen auf Gott. So, schauen wir uns jetzt das Heiligtum nochmal an, weil wir wollen sehen den Dienst Christi, den er hatte, wie er hier im irdischen Heiligtum versinnbildet ist und was wo stattfindet. Wir alle wissen, dass der Vorhof des Heiligtums die Erde darstellt. Hier im Vorhof findet das Passafest statt. Hier kommt Christus auf diese Erde, um in sich selbst den Sieg bis am Kreuz und die Auferstehung zu überwinden. Er feiert hier auf dieser Erde das Fest der ungesäuerten Brote und die Erstlingsgabe. Bei seiner Auferstehung stehen Menschen auf, die nicht mehr sterben, die in einem verwandelten Wesen aufstehen, in demselben, wie Christus auferstanden ist. Diese Menschen nimmt Christus mit sich, als er zum Himmel fährt. So, die ersten drei Feste, die ja sehr aneinander lagen, finden auf Erden statt, in Christus. Christus macht ein Werk in sich selbst hier auf Erden. Aber jetzt, wo macht er sein Werk weiter? Ist es denn am Kreuz beendet? Weil die Christenheit das Heiligtum nicht versteht und weil wir nicht verstehen, was denn letztendlich das Problem ist, dass wir auch wissen, was muss erledigt werden, ist mit dem Kreuz für die meisten Christen das Werk getan. Und sie lullen sich in eine Heilsgewissheit ein, die keine ist. Und sie denken, ihre Sache oder dass Christus am Kreuz gestorben ist, hat das Werk erledigt. Aber das finden wir doch nicht in der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift und besonders der Hebräerbrief, aber auch die anderen Briefe sind gebaut auf ein himmlisches Heiligtum. Deshalb sagt hier der Hebräerbrief in Kapitel 8 nur ein Text. Das ist nun die Hauptsache, davon wir reden. Wir haben einen solchen Hohepriester, der da sitzt zu der Rechten auf dem Stuhl der Majestät im Himmel. Wozu brauchen wir einen hohen Priester? Was ist der Zweck, dass Christus das Werk auf dem Kreuz noch nicht beendet hat? Er hat es doch gesiegt, er hat doch in sich gesiegt, er ist doch auferstanden als ein neues Wesen, er ist eine neue Kreatur. Aber ist es das schon erledigt? Deshalb müssen wir verstehen, die Phasen, die in dem Heiligtum stattfinden, sind im himmlischen Heiligtum. Das findet im Himmel statt. Es wurde zwar auf Erden versucht, in dem Bild, was hier auf Erden stattfand, uns einen Einblick zu geben, was Christus im Himmel machen wird. Deshalb müssen wir verstehen, Christus ist in den Himmel gegangen, um das Werk der Erlösung zu Ende zu bringen. Und das wird erst mit dem Laubhüttenfest zu Ende sein. Nicht davor. Die Erlösung ist noch nicht vollendet. Ja, der Mensch selbst, der durch Christus überwunden hat, aber er muss doch jetzt noch ein Werk tun im Menschen. Deshalb geht er ja als Hohepriester in den Himmel. Und deshalb finden wir ja auch, als wir in Offenbarung gesehen haben, dass Jesus hier im ersten Abteil die siebenarmige Leuchte, dass er zwischen den Leuchten ist, welches seine Gemeinde ist, die ja, der er dient. Wozu braucht denn die Gemeinde? Wozu brauchen wir heute einen Hohepriester im Himmel? So, das Pfingstfest ist, als Christus den Heiligen Geist ausgoss auf die Jünger, 10 Tage nachdem er zum Himmel gestiegen war. Ihr seht, sofort nach der Ankunft im Himmel beginnt Christus im himmlischen Heiligtum, in der Hütte, die nicht von Menschen gebaut ist, seinen Dienst zur Erlösung des Menschen. Und er findet sich dort in den Mitten der 7 Leuchter, welches die 7 Gemeindenperioden sind, nachdem er zum Himmel gegangen ist. Und das Pfingstfest ist die Einweihung des himmlischen Heiligtums. Und dann macht er dort den Dienst. Und wir werden gleich sehen, was für ein Dienst es ist. Und dann findet 1834, entsprechend dem Propheten Daniel, das Fest der Trompeten statt. Es hat einen Einfluss hier auf Erden, so wie das Werk Christi, als er einzog ins himmlische Heiligtum, auf Erden was passierte, weil es geht ja um den Menschen auf Erden. So ist auf Erden was passiert, als das Fest der Trompeten gegeben war. Und als der Versöhnungstag, als Christus eingegangen ist in das 2. Abteil des himmlischen Heiligtums, ins Allerheiligste, dort, wo die Bundeslade ist. Dort, das begann 1844, da fand auch auf der Erde was statt, das auf dieses Werk, das im Himmel stattfindet, hinweist. So, wir haben Pfingsten, ein großes Ereignis auf Erden, was zeigt, was im Himmel passiert. Das heißt, es ist der Ausdruck des Werkes Christi im Himmel, ist Pfingsten. Der Ausdruck des Trompetenfestes ist der Ausdruck des Werkes Christi im Himmel. Aber es findet auf Erden statt. Der Versöhnungstag findet im Himmel statt, aber er hat seine Aufgabe hier auf Erden. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Christus tut im Himmel einen Dienst für uns Menschen auf der Erde. Und den Dienst werden wir uns gleich anschauen. Und dann kommt das letzte Fest, das noch aussteht. Es ist das, wenn der Versöhnungstag zu Ende geht, wenn das Werk im himmlischen Heiligtum vollbracht ist. Dann kommt Christus auf diese Erde zurück. Und er kommt zurück, um die Erlösten zu befreien. Und das Laubhüttenfest ist nichts anderes als ein Bild der Wanderung der Erlösten, der Reise, wenn man so will, von dieser Erde zum Himmel. Man hat noch nicht die Heimat erreicht. Man hat das neue Jerusalem noch nicht erreicht. Aber es ist der Weg zum Himmel. So, das Laubhüttenfest beinhaltet wieder die 2. Rückkehr Christi auf Erden. Und wenn man es gut betrachtet, in die Tiefe studiert, dann sehen wir all das, was dort zu tragen ist. Wenn wir den Versöhnungstag sehen, er ist ja noch nicht zu Ende, wissen wir noch, was stattfinden muss, damit dann das Laubhüttenfest beginnen kann, das Fest der Befreiung. Die Ernte wird eingefahren. So, all das ist das Werk Christi. Und jetzt schauen wir es uns an in dem gesamten Überblick. Er muss also ein Werk tun in ihm und außerhalb von ihm. Das heißt, in ihm hat er ein Werk getan, als er Mensch wurde und hat dieses Werk vollendet am Kreuz und in der Auferstehung. Er hat den Glauben, den wir haben sollen, uns gemacht und errungen und hat den Sieg davongetragen. Der Mensch kann wieder mit Gott versöhnt sein. Auch die 4000 Jahre davor konnte durch den Glauben ein jeder auf dieses Ereignis hin genauso errettet werden wie die Menschen, die jetzt nach 31 nach Christus leben. So, wir haben den Henoch, wir haben den Elia, wir haben den Mose, wir haben die Menschen, dass sie die mit Christus gegangen sind, die ihren Irrtum entfernt haben, sie sind und beweisen, dass das Werk Christi auch vor ihm eine Wirkung hatte. Sie konnten durch den Glauben genau an demselben Werk teilhaben. So das Werk Christi in seinem Herzen hat er getan auf Erden, als er lebte, bis zum Tod und dann die Auferstehung mit der Neuschöpfung des Menschen. Aber ist damit die Sache erledigt? Und wir haben letztes Mal die Frage gestellt, ist Erlösung eine Vorstellung? Das heißt, ich glaube, dass Christus es alles für mich getan hat und damit bin ich erlöst? Oder ist Erlösung Realität? Das heißt, ich werde befreit von dem Irrtum meines Herzens, hier und jetzt. Und hier gibt es nur zwei grundlegende Meinungen im Christentum. Die einen sagen, du musst es ja nur annehmen. Du musst ja nur daran glauben, in dem Sinne, es ist ja außerhalb von dir geschehen und das Werk außerhalb von dir ist ausreichend für deine Erlösung, wenn du nur daran glaubst. Und so leben die Christen heute ohne Unterschied zu den Nichtchristen, weil sie denken, bei ihnen muss nichts in ihrem Herzen verändert werden. Es muss nur etwas im Herzen Christi verändert werden und er hat das alles für uns getan. Ich muss doch nie dahin kommen, dass mein Herz verändert wird. Und damit haben sie eine ganze Philosophie aufgebaut, dass die Gesetzmäßigkeiten abgebaut ist, dass es kein Gesetz mehr gibt und weil Christus hat das Gesetz weggenommen und so bin ich begnadet, ganz egal, was in mir stattfindet. So bin ich doch sehr dankbar, dass die Krankheit den Menschen zeigt, dass das Gesetz existiert. Und dass wenn das Werk Christi in ihm nicht stattfindet, dann ist es sinnlos. Weil wir werden ja noch manchmal konfrontiert von Christen, die kommen und sagen, das Gesetz ist doch abgeschafft. Und dann sage ich, wenn das Gesetz abgeschafft wäre, hätten sie keine Ohrentzündung. Dann hätten sie keinen Achillessehnenabriss. Die Krankheit beweist, dass die 10 Gebote, das Grundgesetz des ganzen Universums, das wir nächstes Mal etwas tiefer betrachten wollen, werden wir sehen, dass es nie abschaffbar ist, weil es ist ja das Ebenbild Gottes. Und so wie Gott sich nicht verändert, kann auch sein Gesetz nie verändert werden. Aber durch das Nichtverständnis des Gesetzes, durch das Nichtverständnis des Problems, denkt der Mensch, wenn Gott nur befriedigt wurde in Christus, dann wird er mich annehmen, ganz egal, wie ich bin. Das steht nicht in meiner Bibel. Und das wäre auch nicht sinnvoll, wenn das Werk der Erlösung in Christus getan wird. Er hat alles vollbracht am Kreuz und in der Auferstehung. Und in mir muss nichts mehr stattfinden. Ich muss nur das annehmen im Glauben und damit habe ich alles. Ich muss ja nur Jesus annehmen. Ich habe neulich ein Seminar gehalten Und ich versuche, am Ende jedes Seminars zu zeigen, dass wir dahin kommen müssen, dass die Liebe Gottes unsere Liebe ist. Dann würden wir frei sein von aller Not und wir würden frei sein von Krankheit, von Elend, wenn die Liebe Gottes zu meiner Liebe würde. Das heißt, ich bin es, der diese Liebe auslebt. Und ich mache es sehr deutlich, dass wir dahin kommen müssen, indem wir es erreichen, zu einem kompletten Zustand. Weil was wäre es, wenn ich nur einen Teil erreichen könnte? Wenn der Glaube Christi, den ich anwende, mich nur zu einem Teil an Gott binden würde und ich nicht die Liebe Gottes eines Tages vollkommen umsetzen kann. Und dann kam ich zum Ende des Vortrags und dann stand der Pastor auf und es sind ja meistens die Pastoren, die am Schluss dann noch ein paar Worte sagen zur Verabschiedung. Und dann musste der Pastor sagen, aber dass wir diese Liebe hier erreichen, das werden wir hier auf Erden nicht. Und das hat mich getroffen und trifft mich in mein Herz, weil ich sage, warum? Warum sind gerade die Pastoren und Theologen in so einem großen Irrtum? Weil wo ist der Glaube? Ist der Glaube etwas, was menschlich möglich ist oder etwas, was menschlich unmöglich ist? Und ich kann jetzt nicht und die Zeit ist zu eng, dass wir über den Glauben sprechen. Aber der Glaube ist doch gerade das, dass er denkt und versteht, dass etwas Unmögliches in uns passieren kann. Durch den Glauben Christi haben wir Zugang zu Gott, zu Gottes Liebe, die allmächtig ist. Und diese Liebe kann unser Herz verändern. Der Glaube Christi in diesem Kampf, wenn wir anwenden, so wie Paulus hier schreibt in Hebräer 12, wenn wir das umsetzen, wenn wir diesen Kampf kämpfen, dass wir diesen Glauben nehmen und uns durch den Glauben an Gott binden, dann wird die Liebe, die wir von Gott holen, uns umwandeln in neue Geschöpfe, hier und jetzt. Ansonsten ist Erlösung eine Illusion. Dann ist Heilung von Krankheit nicht möglich. Aber sie muss möglich sein. So, das Werk Christi außerhalb von ihm. Christus muss im Himmel ein Werk tun außerhalb von ihm. Wozu? Das erste Werk, das er getan hat außerhalb von ihm, war die Auferstehung der Erstlingsfrucht. Aber dann geht er ins himmlische Heiligtum, zu Pfingsten, und fängt dort ein Werk an, das nichts anderes tut, als die Befreiung des Menschen von dem Irrtum des Herzens. Ohne Christi Dienst im Heiligtum könnte ich vom Irrtum meines Herzens nicht befreit werden. Deshalb kam der Geist Gottes, der das Leben Christi zu uns bringt, damit jetzt in uns durch die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist ich umgewandelt werde und das Gesetz in mein Herz geschrieben, hier und jetzt. Deshalb steht es, dass wir einen Hohepriester haben, der, wie er hier schreibt in Kapitel 2 am Ende, der ja Mitleid haben kann. Steht hier, nachdem, ab Vers 14, Hebräer 2, Vers 14, nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er gleichermaßen teilhaftig geworden, auf dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel, und erlöste die, so durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er aller Dinge seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, zu versöhnen die Sünden des Volkes. Das heißt, ja, wir denken immer, die Versöhnung der Sünde bedeutet, dass ich einfach Vergebung bekomme jedes Mal. das Werk des himmlischen Heiligtums beweist, der Mensch muss aus dem Zustand der Vergebung herauskommen. Er muss in den Zustand kommen, wo er keine Vergebung mehr braucht. Der Irrtum des Herzens muss erledigt werden, sonst ist er nicht versöhnt und nicht erlöst. Dann würde sich Gott selbst betrügen, wenn er den Menschen erlösen möchte, aber nicht vollendet, nicht vollkommen erlöst. Ja, wir wissen, nicht alle haben die Voraussetzung, vollkommen auf dieser Erde zu werden. Aber wenn Christus kommt, wenn das Werk hier beendet ist, dann muss er ein vollkommenes Volk haben. Und wir wissen das, die 144.000 sind das Ziel des Erlösungsplanes, weil er muss dadurch beweisen, dass wenn alle Menschen dieselbe Zeit hätten, dieselbe Voraussetzungen, hätten sie es genauso, hätte Christi Werk es genauso geschafft, in ihnen es zur Vollendung zu bringen, wie in den 144.000, die die Erstlingsfrucht sind, die die Erstgeborenen sind. Daher Christus der Erste ist unter den Erstgeborenen. So, er muss die Versöhnung der Sünden des Volkes, denn darin er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die da versucht werden. So, und dann könnten wir weiterlesen und sehen, dass der Paulus ganz genau versteht, es geht um ein Werk in uns, um die Befreiung des Menschen von seinem Irrtum. Dann, wenn Jesus Christus kommt, kommt die Auferstehung der Toten und dann kommt er als Richter und Vollstrecker. Sowohl beim ersten Kommen, da vollstreckt er den Zorn Gottes in einer Art. Das ist das, was beweisen soll, dass auch der Zorn nichts mehr nützt. Die Menschen bleiben verhärtet und bekehren sich nicht. Und dann nach dem Millennium wird das letzte endgültige Gericht geführt, wo das Böse vernichtet wird, zusammen mit Luzifer und seinen Anhängern. So, ist Erlösung Realität oder ist sie nur Einbildung? Wir haben gesehen letztes Mal, wir müssen in unserem Herzen wieder erkennen, dass wir ein Geschöpf Gottes sind und das in vollkommenem Maße. Die Idee, dass ich noch von anderen abhängig bin und ich erwarte, dass andere mir etwas tun, muss weg. Ich muss sehen, dass nur in meinem Handeln gibt es Erlösung. Ich muss sehen, dass ich die Verwandten, Tote nicht brauche. Ich muss sehen, dass ich nicht angewiesen bin, weder geliebt zu werden. Ich bin nicht angewiesen, dass andere mir nichts Falsches tun. Sie dürfen es ruhig tun. Ich muss niemanden verurteilen, weil ich bin darüber. Ich muss auch niemanden kontrollieren und ich brauche auch keine Macht. Ich muss niemandem eine Grenze setzen, weil ich bin ein freies Wesen im völligen Vertrauen auf Gott, so wie Christus. Und was habe ich da noch für Stress? Was habe ich dann noch für Angst? Was habe ich dann noch für Streit und Konflikte? Sie sind alle auf die Seite gelegt. Die Krankheiten müssen verschwinden. In der Zeit wird Gott uns heilen von unseren Krankheiten, wenn unser Herz gesund ist. Was möge dann noch im Körper sein, das nicht gesund werden sollte, wenn doch die Krankheit die Folge des Irrtums ist? So mögen wir durch Gottes Gnade dahin kommen, dass wir verstehen das Werk unseres hohen Priesters im himmlischen Heiligtum, dass wir sehen, dass er von dort durch seinen Geist an unserem Herzen arbeitet und durch die Zusammenarbeit mit ihm können wir durch seinen Glauben, der zu unserem Glauben wird, das völlige Vertrauen haben, so wie Christus es hat, und zu einer Vollkommenheit gelangen, die Vollkommenheit Adams übersteigt, nämlich zu der Vollkommenheit, die auch den Test des Glaubens besteht, den Adam nicht bestanden hatte. Das ist das Ziel, das ist die Vorbereitung auf die Endzeit. Und jeder, der meint, er müsse es nicht erreichen, möge es tun, wie er will. Aber im Ende, im Konflikt, in der Stunde der Anfechtung, wenn der Baum geschüttelt wird, wenn der Sturm weht, dann wird man sehen, wer sein Haus gebaut hat auf den Felsen, der in seinem Herzen mit Christus eins geworden ist oder der nur in einer Vorstellung lebte. Christus hat alles für mich getan, alles ist gut, ich muss ja nur daran glauben und ich werde vollkommen, hierauf werden die werden. Der wird an dem Tag, werden ihm seine Augen aufgehen, Es wäre schön, es würde schon davor sein. Gott möge uns gnädig sein. Amen.